Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.
7 Uhr im Studio begrüßt Sie Karin Britsch. Wir sprechen über die Ausschaffungsinitiative. Die SVP findet, die Diskussionen um die Umsetzung dauern viel zu lange und sie lanciert kurzerhand eine neue Initiative. Dann geht es um den Flugzeugbauer Pilatus. Der freut sich über neue Aufträge, doch das missfällt den Armeegegnern. Und wir reden über Spanien, wo zwei Regionen Geld von Madrid wollen. Das Wetter. Heute gibt es viel Sonne bei 26 bis 30 Grad. Seit dem Ja zur Ausschaffungsinitiative, also seit anderthalb Jahren, wird diskutiert, wie man das Volksbegehren umsetzen soll. Die SVP macht nun Druck und lanciert heute ein weiteres Volksbegehren zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Dominik Meyer.
Durchsetzungsinitiative heißt die neue Volksinitiative der SVP. Heute beginnt die Unterschriftensammlung. Der Text füllt zwei Seiten und zählt im Detail auf, wann Ausländer ausgeschafft werden sollen. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz sagt es so.
Mörder, Räuber, Vergewaltiger sind ohne Wenn und Aber auszuschaffen, außer es sei zwingendes Völkerrecht zu beachten.
Auch Einbrüche, Sozialversicherungsbetrug, Drogenhandel und über 20 weitere Straftaten sollen zur Ausschaffung führen. Die Initiative will exakt dasselbe wie die bereits angenommene Ausschaffungsinitiative der SVP. Doch jene alte Initiative ist allgemeiner formuliert. Das Parlament hat Spielraum und muss sie mit einem Gesetz umsetzen. Der Bundesrat arbeitet seit über anderthalb Jahren an Vorschlägen für diese Umsetzung. Für die SVP gehe das viel zu langsam, sagt Amstutz.
Die Durchsetzungsinitiative ist nötig, weil der Bundesrat klar auf Verzögerung und Verweigerung spielt. Das muss ein Ende haben.
Untätig ist der Bundesrat allerdings nicht. Vor zwei Monaten hat er zwei Varianten präsentiert für die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Die eine Variante sieht Ausnahmen und eine Mindeststrafe vor für Ausschaffungen. Der Bundesrat ist für diese mildere Variante. Doch er schlägt auch eine härtere Variante vor und die entspricht fast Wort für Wort der neuen Volksinitiative der SVP. Ein Vorschlag nach Gusto der SVP liegt also auf dem Tisch. Warum lanciert die Partei jetzt eine neue Volksinitiative? Weil sie nicht glaube, dass die härtere Variante eine Chance habe im Parlament, sagt Adrian Amstutz.
Das Parlament wird dem Bundesrat wahrscheinlich folgen, weil es setzt sich ja in der Mehrheit auch aus den Abstimmungsgegnern zur Ausschaffungsinitiative zusammen. Wir wollen ein deutliches Signal setzen, dass wir das so nicht akzeptieren werden.
Philipp Müller ist Präsident der FDP. Er ist erstaunt über die Eile der SVP.
Ich finde das etwas seltsam. Das Parlament ist gefordert. Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und das wäre jetzt einfach sinnvoll, wenn man dort arbeiten würde. Eine neue Initiative wird Jahre dauern.
Davon lässt sich die SVP nicht beirren. Ab heute sammelt sie Unterschriften. Eine Schwierigkeit wird sie aber nicht los. Automatische Ausschaffungen ohne Ausnahmen bringen die Schweiz in Konflikt mit der EU und es stellen sich weitere rechtsstaatliche Fragen. Auch die Ausschaffungsinitiative Nummer 2 schafft dieses Problem nicht aus der Welt.
Und jetzt zu den Nachrichten mit Thomas Mattis. Die EU befürchtet einen Ansturm syrischer Flüchtlinge auf Europa, falls sie in den Nachbarländern keine Hilfe finden.
Die EU-Innenminister seien deshalb bereit, Libanon, Jordanien, die Türkei und Irak zu unterstützen, wurde an einem Treffen vereinbart. Es würden 60 Millionen Euro bereitgestellt. Verschiedene Staaten zeigten sich außerdem besorgt über den möglichen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien. Die syrische Regierung erklärte, sie werde die Waffen nicht gegen die eigene Bevölkerung einsetzen, aber im Fall eines Angriffs von außen. Die Ratingagentur Moody's nimmt die Spitzenratings von Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg unter die Lupe. Sie setzte den Ausblick für alle drei Länder auf negativ. Als Grund gab Moody's an, die Unsicherheit wegen der Euro-Schuldenkrise wachse. Zudem sei es immer wahrscheinlicher, dass Griechenland die Eurozone verlassen müsse. Das deutsche Finanzministerium erklärte, die Ratingagentur stelle vor allem die kurzfristigen Risiken in den Vordergrund. An den internationalen Finanzmärkten sei das Vertrauen in Deutschland hoch. In Italien schlagen mehrere Gemeinden Alarm wegen der Auswirkungen der Sparmaßnahmen. Vielen Schulen gehe das Geld aus, teilen die Behörden mit. Deshalb blieben sie möglicherweise nach den Sommerferien geschlossen. Laut Medienberichten sind auch mindestens 10 Städte betroffen, darunter Neapel und Palermo. In Deutschland müssen während der Ferienzeit nun doch keine Streiks im Bahnverkehr befürchtet werden. Die Lokführer der Deutschen Bahn bekommen während der nächsten 2 Jahre mehr Lohn, das teilt deren Gewerkschaft mit. In einem Gefängnis im Süden von Russland sind über 100 Häftlinge in den Hungerstreik getreten. Sie reagierten damit auf den ungeklärten Tod eines Mithäftlings. Der Mann soll von einer Gruppe von Aufsehern zu Tode geprügelt worden sein. Justizministerin Simonetta Sommaruga schickt einen Teil ihrer Leute zurück auf die Schulbank. In einer eintägigen Sprachwerkstatt sollten rund 100 Mitarbeiter des EJPD lernen, wie sie klarer und verständlicher schreiben könnten, bestätigte ein Departementssprecher einen Bericht der Internetseite der Neuen Zürcher Zeitung.
Es ist 6:06. Die Pilatuswerke sind im Aufwind. Der Flugzeugbauer hat den 3. Großauftrag innerhalb kurzer Zeit bekommen. Er beliefert für 600 Millionen Franken das Emirat Katar mit 24 Trainingsflugzeugen. Das bringt zwar instand neue Arbeitsplätze, ruft aber auch Kritiker auf den Plan. Alexander Grass.
3 neue Großaufträge füllen die Bücher, neues Personal wird angestellt, Instanz wird ausgebaut. Oskar Schwenk ist bei den Flugzeugwerken CEO und Verwaltungsratspräsident.
Das ist ein fantastischer Leistungsausweis für die Firma. Für die 3 Großaufträge Indien, Saudi-Arabien und jetzt Katar bauen wir 400 Arbeitsplätze auf über 3 Jahre und auch die nötige Infrastruktur, wir bauen 2 neue große Flugzeugmontagehallen.
Weniger Freude an dem Flugzeugverkauf hat Stefan Dietiker. Er ist Sekretär bei der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee.
Diese PC-21 werden nach Katar geliefert. Katar beteiligt sich seit letzten Sommer zusammen mit Saudi-Arabien an der Niederschlagung der Demokratiebewegung in Bahrain.
Es geht um 24 Trainingsflugzeuge inklusive Simulatoren und Grundtrainingsausbildungen. Für das Staatssekretariat SECO sind die Flugzeuge keine Waffensysteme und in dieser Optik untersteht deren Export auch nicht dem Kriegsmaterialgesetz. Die Forderung der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee.
Die Schweiz ist das einzige Land in Westeuropa, in dem militärische Trainingsflugzeuge nicht unter dem Kriegsmaterial unterstellt sind. Das internationale Abkommen von Wassenaar sagt ganz klar, dass militärische Trainingsflugzeuge Kriegsmaterial sind. Und darum fordert die XOA, dass bei Export dieser Flugzeuge das Kriegsmaterialgesetz zur Anwendung kommen soll.
Doch Oskar Schwenk von den Pilatus Flugzeugwerken bestreitet, dass die PC-21 zu Kriegszwecken eingesetzt werden könnten.
Die PC-21 Flugzeuge kann man schlicht und einfach nicht bewaffnen. Ohne Pilatus würde da etwas dazu tun. Das ist ein fliegender Computer, da kann man nicht einfach eine Unterlast anhängen. Also demzufolge Kritik völlig unberechtigt.
Sagt Oskar Schwenk von den Pilatuswerken in Stanz. Erst waren es Spaniens Banken, welche die Finanzmärkte nervös machten. Jetzt sorgen Spaniens autonome Regionen für Aufregung. Valencia und Murcia haben Madrid um Hilfe gebeten. Ist das erst der Anfang? Das fragte Thomas Akkola unseren Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind.
Das ist zu befürchten. Zumindest von 5 weiteren Regionen ist die Rede, darunter den beiden Inselarchipelen, den Balearen und Kanarischen Inseln, dann aber auch Katalonien und Neukastilien. Andalusien dürfte auch nicht allzu weit davon sein, einen solchen Antrag zu stellen zu müssen. Also da kommt wahrscheinlich noch eine ganze Reihe dazu.
Warum sind denn die Regionen in Spanien derart in Finanzschwierigkeiten geraten?
Der eine Teil ihres Verhängnisses ist, wie bei anderen Schuldenkrisen, das billige Geld der letzten Jahre, das dazu verführt hat, über seine Verhältnisse zu leben. Gerade die Region Valencia ist ein Musterbeispiel dafür, wie man grob fahrlässige Ausgabenpolitik betrieben hat in den letzten Jahren.
Mit welchen Projekten hat sich denn Valencia derart übernommen?
Das für uns Schweizer naheliegendste ist der berühmte America's Cup, der 2-mal in Valencia ausgetragen wurde, für den ein völlig neuer Yachthafen gebaut wurde, auch die ganze Verkehrsinfrastruktur der Stadt auf Vordermann gebracht wurde. Dann hat man Flughäfen in völlig unnötigem Ausmaß ausgebaut. Das hat alles Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden, verschlungen.
Jetzt haben die Regionen in Spanien ja mehr Autonomie bekommen, übernehmen Aufgaben. Hat das nicht auch finanzielle Folgen gehabt?
Das ist der zweite Teil des Verhängnisses. Es ist so, dass der spanische Staat im Rahmen seiner Dezentralisierung eine Reihe von Aufgaben, wie Sie richtig sagen, an die Regionen delegiert hat. Und das sind vor allem auch kostenintensive Aufgaben. Das sind die Sicherheit, das heißt die regionalen Polizeikorps, das ist die Schulen, das Erziehungswesen, das Gesundheitswesen und auch der Nahverkehr. All das sind Bereiche, die sehr kostenintensiv sind und die ihren Teil dazu beigetragen haben, einerseits die Verschuldung der Regionen in die Höhe zu treiben und andererseits eben den Zentralstaat von denselben Aufgaben etwas zu entlasten.
Hat man dieses Problem in Madrid denn nicht kommen sehen und sich etwas darauf vorbereitet?
Das hat man sehr wohl. Man hat sogar einen speziellen Hilfsfonds für die notleidenden Regionen eingerichtet und dotiert mit immerhin 18 Milliarden Euro. Das sollte auch für das Erste reichen. Im Übrigen ist die Aufregung die jüngste an den Börsen und Finanzmärkten nicht ganz nachvollziehbar um die spanischen Regionen, weil die internationalen Ratingagenturen gerade die Schuldpapiere Valencias und Kataloniens schon vor Monaten auf Ramschniveau herabgestuft hatten. Wer also darauf noch sitzen blieb bis zum heutigen Tag, der muss sich selbst ein bisschen an der Nase nehmen.
Die Einschätzung unseres Sibirien-Korrespondenten Alexander Gschwind. In Peru ist die Regierung geschlossen zurückgetreten. Hintergrund ist der gewaltsame Widerstand gegen eine gigantische Goldmine. Staatspräsident Ollanta Humala versucht nun, die Lage zu beruhigen. Er hat einen neuen Ministerpräsidenten ernannt. Ulrich Achermann.
Der Justizminister rückt zum neuen Premier auf. Damit ist das Amt wieder in den Händen eines Zivilisten. Bisheriger Premier war ein Militär, der Proteste gegen ein neues Goldminenprojekt gewaltsam hatte niederschlagen lassen. Truppen der Armee und der Polizei hatten dabei 5 Menschen erschossen. Zugleich wurde über die Region von Cajamarca der Ausnahmezustand verhängt. Dort will ein US-Konzern die größte Goldmine in der Geschichte Perus errichten. Staatspräsident Ollanta Humala befürwortet das Projekt. Der Linksnationalist und frühere Bergbaukritiker hat nach seiner Wahl einen markanten Kurswechsel nach rechts vollzogen. Die Bevölkerung von Cajamarca kritisiert, die neue Goldmine werde im Quellgebiet von 5 Flüssen errichtet und gefährde die Wasservorräte.
Und jetzt noch Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.721 Punkten. Das ist ein Minus von 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.513 Punkten. Ein Plus von 0,1%. Der Dollar wird zu 99,06 gehandelt. Der Euro zu einem Franken 20,11 beziehungsweise zu einem Dollar 21,30. Das Wetter. Heute ist es meist sonnig und am Nachmittag wird es 26 bis 30 Grad heiß. In den Alpen bilden sich Quellwolken und gegen Abend gehen lokale Gewitter nieder.
Das war heute Morgen. Uns finden Sie auch im Internet unter deres.ch. Verantwortlich heute Simon Weber, im Studio Karim Britsch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.